Zwei Väter, zwei Mikrofone, willkommen bei Mitten im Lärm, dem Podcast zwischen Spielplatz, Bühne und Bullshit. Mein Name ist Lukas.
Und ich bin Manu.
Und Manu, du musst heute gleich mal so ein bisschen für Atmosphäre sorgen, denn normalerweise starten wir genauso wie ihr in diesen Podcast. Wir hören das Intro, fahren körperlich und geistig in den, wie viele Sekunden sind das? 8, 9 Sekunden. Mhm. Richtig hoch, ja, und starten dann voll durch, aber heute haben wir aus technischen Gründen kein Intro selbst gehört. Ihr hört's, wir nicht. Das heißt, Manu, du musst uns jetzt ein bisschen für die Folge einstimmen. Ich muss so ein bisschen auf Temperatur kommen. Ich bin's noch nicht.
Oh, okay.
Ja, mach mal.
So, jetzt sind wir da. Nee, jetzt sind wir da. Und ich sag dir ganz ehrlich, Lukas, ich freue mich extrem, dass wir uns mal wieder gefunden haben. Es war ja jetzt immer, der August ist so eine ewig lange Urlaubszeit. Mhm. Bei dir mit Elternzeit und bei mir dann Urlaub. Der Urlaub war ja brutal. Krank. Wir hoffen, dass wir das jetzt wieder ein bisschen in den Alltag einbetten können, ohne dass jeder von uns alle 2 Wochen Urlaub hat.
Ich würde sogar behaupten, Manu, seit wir uns kennen, haben wir uns nie so lange nicht gesehen.
Ja, sehr romantisch ausgedrückt,
oder?
Stimmt aber.
Was
ja.
macht das mit dir?
Das hat sich ganz gut an.
Genau. Ich war komplett meine Sorgen los und habe endlich mal wieder ein Leben gelebt, das ich mochte.
Genau.
Nee, aber war echt, also wir hatten es ja.
Nee, ich muss schon sagen, also ja. Man hat dann auf einmal so viel zu erzählen, was passiert ist. Ich meine, klar, wir haben jetzt den Podcast, wo mir vieles auch immer ja sagen, hey, lass das bis dahin irgendwie aufheben. Aber ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich wieder 2 Stunden quatschen, aber lass uns doch direkt mal einsteigen, um es nicht zu ausführlich zu machen. Und direkt einsteigen mit, was ging denn eigentlich in den letzten Wochen, seit wir uns gesprochen haben, bei dir Elternedition, Lukas?
Ja, lass uns gleich drüber reden. Nur gerade den Punkt muss ich noch kurz machen, als ich das nämlich gesagt habe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer quasi das Intro hören und wir nicht. Da dachte ich mir so, also was glaubst denn du, wo hören die Leute eigentlich unseren Podcast? Also die Plattformen sind klar, das sehen wir ja. Mhm. Spotify und Apple Music sind so die auf Platz 1 und 2. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche, die man aber vernachlässigen kann von der Anzahl her. Aber wo befinden sich die Leute eigentlich, wenn die unseren Podcast hören? Was glaubst du?
Ich sag,
wo seid ihr gerade?
Top 1 oder 2 ist bestimmt Auto und dann abends vielleicht Bett zum Einschlafen oder so. Also so mache ich es auf jeden Fall mit Podcasts.
Beim
Auto
Sport hören, glaube ich, noch ganz viele.
Echt?
Podcasts.
Da höre ich lieber Musik, aber ja, klar.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sich eignet sich unser Podcast so beim Sport? Keine Ahnung.
Vielleicht auf dem Laufband, wenn du so die Stunde einfach rumbekommen willst.
Aber sag uns das gerne mal. Normalerweise, Manu, bist du ja immer der, der die Aufrufe macht. Teil uns das mal mit.
Ich wollte schon sagen, ich wollte nur ein bisschen aufbauen.
Ey, das interessiert mich echt.
Ja.
Du kennst doch auch, also.
Das ist so ein ewiges Ziel, was wir beide ja auch haben und immer sagen, ja, wir müssen aktiver auf Insta und keine Ahnung was werden, um da noch irgendwie einen draufzulegen und Algorithmus und was weiß ich was. Aber diesmal versprochen, bevor oder nachdem ihr den Podcast hört, kommt eine Abstimmung oder so eine Frage.
Ja, das machen wir diesmal definitiv. Wo hört ihr diesen Podcast?
Komm, wir nehmen uns mal vor, diesen Podcast wirklich so richtig interaktiv, also dann im Nachgang.
Ja, und auch so richtig vorbildlich von uns danach verfolgt. Also, dass wir wirklich auch das machen, was wir uns im Podcast in dieser Stunde alles vornehmen.
Ja, komm. Ja? Jetzt sind wir ja wieder da.
Lass uns das
machen. Urlaubsmodus aus.
Würde mich echt interessieren. Ich glaube auch, so ein bisschen komisch, oder? Also, es gibt bestimmt auch so Leute, die, kennst du das? Die dann nur den Podcast hören. Also für mich ist ein Podcast zu hören immer eigentlich die 1B-Beschäftigung in dem Moment. Das heißt, 1A, ich fahre gerade Auto und schaue natürlich, dass das alles soweit funktioniert. 1B, ich höre gerade Podcast. Oder ich stehe auf dem Laufband oder gehe joggen und höre dabei gerade Podcast. Meistens gibt es auch so Leute, die so einen Podcast hören als 1A-Beschäftigung.
Nee.
Das ist ein bisschen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Weil's, ich glaube, also, wir sind komische Leute
Podcast,
dann, oder?
Ja, aber
lasst es, wenn ihr das macht.
Nee, aber guck mal, also jetzt selbst Musik hören. Klar, jetzt.
Das gab's aber früher.
Früher hast du es aktiver gemacht, das stimmt, wenn du so CDs noch gekauft hast und die dann rein oder eine Platte, was ich noch früher gerne gemacht habe. Aber so irgendwie, auch Musik ist doch einfach nur noch irgendwie nebenher, oder? Also beim Autofahren, ich singe dann oder rap mit, aber.
Ich will es hoffen. Hört uns nicht zu genau zu. Ja, macht ruhig noch was nebenher.
Viel Spaß beim Joggen, Autofahren. Genau.
So wichtig sind oder wir dann auch nicht. Genau. Aber zu deiner Frage, was ging die Woche Eltern Edition? Lass uns reinstarten. Ja, tatsächlich, ich habe so die Klassiker-Story dabei von unserem ganz Kleinen, also jetzt 6 Monate. Mhm. Der hat einen Zahn bekommen. Aber über Nacht, also ich war nicht dabei. Aber wir hatten noch einen Termin beim Kinderarzt am Tag vorher, der ja auch auf sowas schaut und da war noch nichts zu sehen. Mhm. Und über Nacht kam das Ding dann wirklich raus. Wahnsinn, oder? Also krass. Eigentlich so die klassische Story, die ja auch jeder gerne erzählt und jeder weiß, wenn die Kinder zahnen, ist das ja auch immer spürbar und wir haben das auch gespürt. So, ich mache da jetzt gar nichts groß raus, weil das haben ja alle Eltern, dieses Schicksal. Aber das ist so über Nacht einfach, da ist das Ding, zack. Wieso, keine Ahnung.
Ja, aber so hat sich das angedeutet mit den klassischen Zeichen.
Ja, das schon. Das war in den Tagen davor.
Umnagen
extrem, an allen
Beinen.
Aber du weißt ja dann trotzdem nie, ob es dann wirklich das ist oder ob vielleicht auch einfach ein kleiner Infekt vorliegt oder was auch immer.
Ein Pups quer liegt.
Sowas. So, ja. Von dem her, ja, das war bei uns der Zahn. Und die zweite Geschichte, die ich habe, die betrifft unseren Großen, ist aber jetzt eher so eine Empfehlung, so ein Tipp. Und zwar gibt es bei uns in der Nähe von zu Hause in Neuenstadt einen Fahrradpump-Track. Hast du schon mal gesehen?
Ja.
Alter, ey. Cool. Ich habe das so mitbekommen, dachte so, komm, ich fahre da jetzt mal hin mit meinem Großen. Also der ist 5, fährt auch schon richtig gut Fahrrad. Und dachte, ja, das ist so, komm, dann fährt er so ein bisschen, dann habe ich eine halbe Stunde Zeit, um, keine Ahnung, mir ein paar Gedanken über XY zu machen und schau halt zu, ja. Aber dem war nicht so. Also ich war total begeistert und hab dann sofort, weil wir sind mit Fahrrad hingefahren, ne? Mein Fahrrad auch geschnappt, war auch auf diesem Pumptrack. Also für die das nicht kennen, das ist so eine geteerte Fläche mit so lauter Mini-Bergen und Einkerbungen und Schanzen. Ne? Das heißt, du kannst so einen Rundkurs fahren mit einem Fahrrad oder manche machen das auch mit so einem kleinen Scooter, mit so einem Roller. Und das Gute ist, du musst eigentlich nie wirklich antriebeln oder ja, also anschubsen, auch mit dem Roller, weil sich das, die Physik macht das sozusagen selber durch diese Hügel. Und es ist aber mega spaßig, unterhaltsam, aber man bekommt, Klopf auf Holz, trotzdem aber nicht so den Speed drauf, dass du dich wirklich jetzt so richtig krass, dass du richtig krass stürzen kannst. Mhm. Ne? Und deswegen, also, wenn ihr Kinder habt, so in unserem Alter, macht das mal. Pump Track ist für die Kinder ein Spaß. Er lernt richtig Fahrradfahren dabei. Also auch so diese Koordination, sich Balance zu halten, auch mal hinzufallen, aber wie gesagt, dann sehr langsam. Also richtig, richtig cool. Kann ich jedem empfehlen. Ich denke, wir hatten früher so Halfpipes und so, wo ich mich nie hochgetraut habe. Und wenn du dahin gefallen bist auf irgend so Betondinger, ey, dann warst du aber eigentlich schon in der Notaufnahme. Von dem her, also richtig coole Sache, das ging bei mir. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich darf ja heute ein bisschen ausholen. Wir waren im Urlaub, wir haben meine Schwester besucht in Bremerhaven. Also von hier Süden doch dann auch ein ganzes Stück. Wir haben schon überlegt gehabt, wie wir es machen. Ich war an dem Freitag vor unserem Urlaub auch noch Trauzeuge bei einer standesamtlichen Hochzeit. Das heißt, wir konnten halt auch erst gegen Nachmittag losfahren und wollten oder waren dann auch am Samstag schon darauf folgend in Bremerhaven, weil meine Nichte da ihre Einschulungsfeier hatte. Und dann war natürlich die erste Überlegung, wie machen wir es mit dem Fahren? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mehr als, keine Ahnung, lass es jetzt mal 4-5 Stunden sein, mit eurem Kleinen gefahren seid. Wir haben uns dagegen entschieden, haben gesagt, okay, ganz ehrlich, du musst dann so viele Pausen machen wegen irgendwie Essen, Stillen, aufs Klo gehen und auch diese Sitzposition in den ganzen Kinder- oder Babysitzen, seien sie noch so teuer und gut, sind ja jetzt auch nicht das Wahre. Deswegen haben wir einen Zwischenstopp gemacht, also waren viel unterwegs, waren dann aber in Bremerhaven, es war richtig schön. Die Kleinen verstehen sich da unnormal gut, also es ist immer so schön zu sehen, wie die sich aufeinander freuen und dann auch miteinander spielen und agieren. Haben ein paar Tagesausflüge gemacht an die Nordsee, Fischerdörfchen und sowas, also war richtig, richtig, richtig schön. Und anschließend waren wir dann noch eine Woche auf Norderney. Und ich bin ehrlich mit dir, ich habe
Nordlichter gesehen.
Nee, das nicht, aber wunderschöne Sonnenuntergänge. Wirklich. Ich glaube, Norderney, also ich habe vorher gelesen nämlich auch, dass Norderney wohl bekannt ist für besonders schöne Sonnenuntergänge. Und dann haben wir uns, oder ich habe dann was auch auf der Westseite der Insel gesucht mit Meerblick. Wirklich bewusst. Und ich glaube, an 4 oder 3 von den 6, 7 Tagen hat man auch wirklich einen schönen Sonnenuntergang.
Kurz, genau, für mich als Eume, Westseite mit Meerblick. Ja, klar, überragend. Im Westen geht die Sonne unter, das heißt, du hast aufs Meer geschaut und am Horizont ging die Sonne unter.
Das war schon richtig geil.
Wow!
Das war schon richtig geil. Gut, man muss dazu sagen, das Apartment war dafür ein bisschen übersichtlich. Wir mussten relativ leise sein, meine Frau und ich, weil die Kinder sollten da ja schon schlafen. War 21 Uhr meistens. Und einmal durfte die Große mit uns den Sonnenuntergang anschauen. Sonst war immer so Schlafenszeit eigentlich schon. Aber sie hat halt die Clubcouch im Wohnzimmer belegt und dementsprechend haben wir dann halt immer ein bisschen drauf aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht zu laut lachen bei dem, was wir machen. War schon
gut.
Genau, gut. Gut.
Nice.
War echt richtig schön. Und für alle, die irgendwie auch da mit dem Gedanken spielen, weil ich tatsächlich auch so ein bisschen gehadert habe, ich bin ja auch eher der, hey, es ist Urlaub, lass uns ans Mittelmeer fahren, ich brauche Sonne und Strand und Meer und will dann auch jeden Tag da drin baden. Aber es war echt richtig cool. Es gibt da immer was zu sehen, zu tun. Die Luft ist phänomenal gut. Du hast auch immer nur eine Stunde Zeit, dein Auto zu bewegen, also Hotel und dann irgendwo auf einen öffentlichen Parkplatz, was das Ganze ein bisschen angenehmer gemacht hat. Es gab unheimlich viel Programm, also auch an einem Tag, wo es mal geregnet hat, gab es was. Wir waren in so einem Wellenbad. Hast du ja auch schon mal erzählt, das war ja der absolute Traum für meine Große, die sich da waghalsig in die Wellen geschmissen hat und unbedingt jetzt schwimmen lernen will. Wir haben uns ein Skimboard gekauft, oder ich habe ein Skimboard gekauft, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Das ist so ein, ich nenne es mal ein kleines Stück Holz und das wirfst du dann auf die flachen Wellen, also wenn die Welle schon sozusagen gemündet ist in den am Strand, wirfst du das vor dich, springst dann da drauf und fährst halt, wenn du Glück hast, irgendwie so 3, 4, 5 Meter. Es macht aber unheimlich Spaß und das habe ich dann mit meiner Großen ganz oft gemacht und die dann irgendwie so 40, 50 Meter quer über den Strand da gezogen. Sie fand es cool, ich fand es cool. Also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Urlaub. Auch mal das erste Mal wirklich sehr viel Zeit auch mit meiner Kleinen zu verbringen. Und ich habe den Eindruck, wir haben da ein anderes Kind irgendwo auf Norderney mitgenommen, als wir in den Urlaub mitgenommen haben. Also die hat dann auf einmal angefangen mit Krabbeln jetzt, mit Sitzen, mit Essen. Also meine Frau macht zum Beispiel so selbstgemachte Waffeln dann immer mit Nussmus oder sowas, was die sich jetzt reinzieht. Das ist so krass einfach, was so in 2 Wochen passieren kann. Von dem her ja, ich fand es sehr, sehr spannend und eine Frage würde ich aber dann auch gerne wieder in deine Richtung spielen, weil dadurch, dass unsere Kleine jetzt auch ein bisschen mehr kann, ein bisschen mehr aktiver ist und alles, ein bisschen stärker interagiert, ist mir auch aufgefallen, dass unsere Große da nochmal auch viel mehr mit ihr versucht, viel mehr tut. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Situation, dass unsere Große die Kleine auf die Couch setzen wollte, damit sie mit ihr kuscheln kann. Die ist dann aber die Couch irgendwie nicht richtig hochgekommen oder auf jeden Fall ein bisschen abgerutscht runtergefallen. Wir haben es nur so am Rande dann auch gesehen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, es tut mir leid, ich wollte es nicht und so und so und so und so. Aber wie handhabt ihr das? Ist da auch bei euch so, dass der Große irgendwie den Kleinen dann immer irgendwie hochheben will, mit ihm interagieren will und keine Ahnung was?
Ja, ja, schon. Also ist ja ganz normal, aber ich muss sagen, das geht relativ einfach. Also der weiß halt ganz klar von uns, alles, was er so macht, wenn der Kleine liegt, ist mehr oder weniger in Ordnung. Also wenn er mit ihm da kuscheln will oder mit ihm spielen will, ist okay. Oder er kann ihn auch mal auf den Schoß nehmen, wenn er halt auf der Couch sitzt und wir ihn rübergeben, den Kleinen. Aber er darf ihn nicht nehmen oder nicht tragen, so, also das ist halt einfach so die Grenze und das funktioniert, muss ich sagen, so gut. Also er hat es auch verstanden und schaut dann auch zum Beispiel, wenn andere Kinder da sind in seinem Alter jetzt und das machen wollen, dann beschützt er da seinen kleinen Bruder und sorgt dafür, dass jeder nur das darf, nur das macht, was er auch darf.
Was er darf.
Ja, ja. Also das funktioniert hervorragend, muss ich schon sagen. Aber ja, ist schon interessant zu sehen, wie so die älteren Geschwister irgendwo natürlich eine ganz, ganz neue Erfahrung machen, die ja vielleicht dann die kleinen Geschwister, die vielleicht dann auch nie wieder jüngere Geschwister haben werden, nie machen. Ne? Ja. Und das hat bestimmt dann auch irgendeinen Impact auf wahrscheinlich einen als Mensch an sich. Ja. Bin ich fest davon überzeugt, weil, und das beobachtest du ja gerade auch, ja, das schon eine sehr, sehr prägende Phase ist für beide.
Absolut. Ich habe mal irgendwo gelesen, das ist jetzt schönes, gefährliches Halbwissen, mein Lieblingswissen, dass statistisch gesehen die längsten Ehen oder Beziehungen oftmals oder ja im Normalfall aus einem jüngeren Geschwister und einem älteren Geschwisterchen besteht. Und das würde mich mal echt interessieren.
Ja.
Ich meine, das ist was ich glaube ich vor 10 Jahren, nee, vor länger, das war irgendwann mal in der Schule, in so, als wir Psychologie
hattest du in der Schule?
Ja. In der Oberstufe hatten wir Psychologie als Fach, Wahlfach.
Du hattest dann auch Raumfahrt und
na klar.
Quantenphysik und
das war eine freiwillige AG. Nein, okay. Wir hatten Psychologie, das war mit meinem Lieblingsfach.
Sei es drum. Spannende Geschichten, schöne Urlaubsgeschichten. Ich war ja auch im Urlaub, aber das verschieben wir auf irgendwann nächstes Mal, sonst wird es ein bisschen zu viel.
Zu lang Monolog.
Zu viel
gehalten,
Family Content. Aber lass uns das doch zum Anlass nehmen, denn wenn du jetzt ein bisschen Urlaubsfeeling gespürt hattest oder Urlaubsfeeling hattest, so rum, wäre meine Frage, hat sich denn auch dein Musikgeschmack in der Zeit so ein bisschen verändert oder hat dein Musikbedürfnis gesagt, jetzt will ich mal ein bisschen andere Musik hören? Ich spiele natürlich an auf den Track der Woche. Welchen Song, Manu, hast du diese Woche für uns und für die Zuhörerschaft dabei? Muss jetzt gucken, oder was?
Nee, ich habe gerade nur überlegt, was ich, also ist immer so geil, wenn man, eigentlich hat man ja so viel Zeit, sich vorzubereiten. Sarà perché ti amo.
Ach Gott.
Ist es bei mir.
Ja.
Aber das ist tatsächlich nicht jetzt ein Song, wo ich sagen würde, hey, den habe ich die letzten 3-4 Tage am öftesten gehört, sondern seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben eigentlich. Der ging schon, als ich meinen Männertrip da nach Zürich hatte, war der die ganze Zeit im Ohr und hat sich jetzt aber auch wirklich über jede Fahrt, lief der mehrere Male dann als Musik und meine Kleine hinten halt dann immer auch mitgesungen, mitgegrölt.
Aber jetzt muss ich da mal ein bisschen rein, Manu.
Ja.
Weil normalerweise nehmen wir die Songs der Woche ja immer so wirklich nur zur Kenntnis und bewerten die jetzt nicht groß. Das ist ja so ein persönliches Ding.
Ja.
Aber jetzt bist ja du so ein Trendtyp, so ein Trendsetter. Und du hast es richtig ausgesprochen, ne? Sarà perché ti amo. Das ist doch eigentlich schon so letztes Jahr gewesen, oder? Und eigentlich doch auch so, oder vor 2 Jahren, eigentlich doch so nervig, dass man den dann erstmal so 5 Jahre wieder in die Schublade schiebt.
War der letztes Jahr.
Und man den nicht mehr rauspackt.
War der letztes Jahr gehypt?
Ja, ja.
Echt?
Oder vorletztes Jahr, glaube ich.
Gut, du müsstest mir das sagen.
Oder geht es nur mir so, dass der Song, also so, cooler Song, ich fand den auch mega gut, aber das ist so wie bei diesem Laila-Song, der hat halt so überpaced, so dass du den dann irgendwie nach der Prime nicht mehr hören kannst. Zumindest geht es mir so. Also, aber ich wollte dir jetzt nicht madig reden.
Nee.
Mich hat es nur überrascht.
Finde ich gut. Nee, ich hatte den, wie gesagt, ich hatte den im Kopf, ich kann dir auch gar nicht sagen, warum, schon vor einem Monat. Und dann haben wir den ganz oft mit meiner Kleinen dann auch gehört, weil sie sich halt gerade auch irgendwie für Sprachen interessiert. So, was ist Italienisch? Der und der spricht Italienisch. Was ist Italienisch? Und ich versuche das immer mit Musik dann halt irgendwie auch zu zeigen, weil ich finde, dass man da halt am schnellsten lernt. Ich habe mir auch überlegt, hier Girls Just Wanna Have Fun. Ohne Witz, das hören wir. Und meine Kleine, die ist fast, ey, ich, ohne Scheiß,
die ist textsicher. Aber du hörst ja nicht nur, sagen wir mal, Musik mit deinen Kindern zusammen.
Nein.
Sondern es gibt ja schon auch irgendwie den Manu, der vielleicht dann im Urlaub sitzt und sich sagt, dieser Song beschreibt gerade irgendwie meine Gefühlslage ganz gut. Aber manchmal sind es ja dann trotzdem die Kinder. Deswegen, also das passt schon. Mich hat nur interessiert, warum du den, also es ist ja jetzt nicht so, dass du den Song so als Party-Hit feierst. So, ich habe den vor 2 Jahren als Party-Hit gefeiert und das könnte ich jetzt nicht mehr. Das wollte ich damit
ist
sagen.
Ist das von Inter Mailand oder AC Mailand und auch irgendwie sowas wie die Stadionhymne?
Dadurch, glaube ich, wurde der Song halt so richtig bekannt oder hat so diesen Hype erfahren.
Das kann sein.
Weil das Stadion oder die Fans den quasi a cappella in einer kranken Lautstärke gesungen haben.
Ja, dann war es vor 2 Jahren, weil er an das Video erinnert.
Diese ganzen Videos gingen viral und dann war der Song halt auch so am Peak.
Aber da habe ich es auch, muss ich sagen, da war eher sowas wie Felicita. Genau. Kennst du es?
Ja,
klar. Ich weiß aber auch nicht, von wem das ist.
Ja, ich bin bei Italo-Pop. Italo-Pop bin ich gerade halt, bei Italo-Pop bin ich gerade halt so irgendwie auf diesen Roy Bianco und die Abruzziati Boys oder so.
Die sind doch auch
hängen geblieben. Ja, ich finde die sagen richtig gut.
Nee, auf jeden Fall.
Okay, aber ich wollte dir nicht ausreden. Alles gut.
Wir haben uns doch was vorgenommen, Lukas, und das würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gefragt werdet nach gewissen Sprachen oder sowas, macht ihr das auch proaktiv? Bin ich da irgendwie der Einzige oder...
Du bist jetzt noch im Erziehungskind-Thema?
Ja.
Ja, ach so.
Ja, vor allem, weil ich, also wirklich, gerade nach Sprachen, wir haben ja jetzt, letzten Podcast war dieses Cesare la, jetzt Sara perché ti amo. Und ich muss ehrlich sagen, dass das halt vor allem auch dann die Songs sind, die mich so über die Woche tragen, die höre ich dann auch gerne alleine im Auto, weil ich damit dann immer dieses, keine Ahnung, Zähneputzen mit meiner Kleinen verbinde, wo wir uns dann irgendwie hin und her schunken, schaukeln, vorher singen, Zähneputzen und das halt für mich total cool ist, weil das wie so ein, Tanzen und einfach Endorphine ausschüttendes Gefühl ist.
Ja, nee, kann man mit Songs gut machen, glaube ich. Guter Ansatz. Ich muss jetzt ehrlich gesagt so Sprachbildung per Musik hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber ist ein guter Punkt.
Ja.
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 Achso, ich bin dran mit Track der Woche.
Track der Woche.
Ja. Ist eigentlich ein ganzer Film gleich. Beziehungsweise, ich habe schon Track der Woche und zwar gibt es den Film The Greatest Showman. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? The Greatest Showman.
Ich glaube nicht, ne.
Leute, guckt euch das an. Der Film ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ist so ein Musikfilm, also ein bisschen aufgebaut wie ein Musical, aber trotzdem eher ein Film, also so eine Mischung aus Musical und Film. Vielleicht so ein bisschen wie die Highschool-Musical-Filme von damals. Mhm. Aber dann schon mit einer, also jetzt sozusagen auf für Erwachsene gemacht, also nicht, dass High School Musical jetzt nicht für Erwachsene gemacht ist, aber High School Musical war ja schon so mit der Zielgruppe Jugendliche und so weiter. The Greatest Showman ist eigentlich für jung bis alt, für jeden. Und ich muss einfach sagen, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal geschaut und das ist einfach so unfassbar gute Musik. Und ich bin da wirklich sehr wählerisch und kritisch. Ich mag nicht immer automatisch so Musikfilme und so weiter. Na, manchmal habe ich da auch wirklich keine Lust drauf, aber dieser Film und die Musik dahinter ist wirklich überragend. Speziell das Lied, was mir am meisten immer gefällt, ist This Is Me, ist mein Lieblingslied aus dem Film.
Stimmt mal an.
Nee, aber nein, kann jeder gucken.
Nur
nee.
Um zu gucken, wie ob ich es kenne.
Nee, mache ich nie. So. Also This Is Me, einfach mal gucken bei Spotify.
Einfach. Oder in unserer Playlist.
Oder in unserer Playlist. Und ich kann nur empfehlen, diesen Film zu schauen. Ist einfach richtig gute Musik. Gerade wenn ihr vielleicht musikaffin seid, wenn ihr das einfach mögt, dass Musik auch eine gewisse Situation, Dramatik beschreibt, dann ist das einfach ein überragender Film.
Vielen Dank dafür. Was mir gerade auch noch einfällt zu sagen, mir ist echt bewusst geworden, dass ich in letzter Zeit immer weniger Hip-Hop so am Band höre und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte, 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 wenn ihr das hört, das ist ein sehr emotionaler Aufruf, versorgt mich mit guten Hip-Hop-Liedern, schickt alles, was ihr habt per DM an unsere Mitten im Lärm Insta-Seite. Ich brauche mehr oder wieder verstärkt mehr guten Hip-Hop-Input. Danke.
Hast du das jetzt gerade bemerkt, was ich gesagt habe? Nee. Ob du auch ohne Kinder Musik hörst.
Nee, hast du guck den, mal, ich bereite
willst so. Willst du den Track, Manuel in dir wieder entdecken?
Nee, ich bereite ja so Track der Woche schon immer mental natürlich vor. Also klar, mehr oder weniger. Man überlegt sich kurz was so.
Wenn du, wenn die Aufnahme startet. Und,
genau, wenn die Aufnahme startet, du kennst mich. Aber mir ist echt aufgefallen in letzter Zeit, es gibt ja dann irgendwie so Release-Radar und wie das alles heißt, aber das catcht mich nicht. Ich stolper da über nichts wirklich.
Ja.
Was mir halt dann so, also was es dann halt schafft, nochmal gehört zu werden. Also, deswegen, bitte, ich höre so gerne Hip-Hop, aber.
Lass den armen Manu hier genau nicht im Stich. Schickt mal was durch. Genau, super. Track der Woche wäre abgehakt.
Genau.
Guter Content für unsere Leute. Und wir weisen, du hast gerade schon gemacht, wir weisen nochmal auf unsere Playlist hin. Die Mitten im Lärm-Playlist bei Spotify. Lauter Tracks der Woche, die ihr darin findet. Und eignet sich super. Aktuell für so eine.
Von Ballermann über Italo-Pops bis hin zu.
Genau, gerade so für so eine 30-minütige Fahrt. Und aber sie wächst ja weiter, ne? Also sind immer längere Fahrten damit möglich.
Wenn mal kein Podcast gerade rauskommt, einfach in die Playlist hören.
Ganz genau. So. Wir haben die Rubrik, das ist übrigens immer so ein bisschen meine Lieblingsrubrik. Weiß nicht, wie es dir geht. Absolut. Fußballplatz und Straßenrand, weil da ist so irgendwie immer Aktualität drin. Immer auch unsere Herzensthemen dabei.
Da ist Diskussionspotenzial.
Und jetzt fällt mir aber gerade auf, wir haben uns davor jetzt gar nicht so direkt abgestimmt. Jeder hat so ein bisschen sein Gekritzel hier auf dem Zettel. Wie wollen wir denn vorgehen, Manu? Ich übergebe mal dir das Wort.
Okay, also ich habe vor allem wieder viel Fußballplatz oder generell viel Sportthemen. Ich weiß nicht, wie weit der sportliche Horizont jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern ist, aber ich habe ein, zwei Themen auf jeden Fall mitgebracht. Und zwar würde ich gerne starten, weil ich das sehr aktiv verfolge, mit den Eurobaskets. Also es ist die aktuelle Europameisterschaft der Basketballnationen. Und ich weiß, dass das jetzt nicht bei dir auf der brutal besten Liste deiner Sport- oder deiner Sportlieblinge
steht. Doch, ich bin ein unglaublicher Basketball-Fan.
Ja. Nee. Welches? Ja. Mich würde echt mal interessieren, was denkst du denn jetzt so aus dem Blauen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du dich großartig informierst darüber. Wer denkst du denn ist der Favorit von so einer europäischen Basketballveranstaltung?
So ganz falsch war das gerade übrigens gar nicht. Ich hatte mal so ein, zwei Jahre, wo ich mich für Basketball interessiert habe, von den Telekom Bonn Baskets. Die fand ich irgendwie cool, weil die so
Demirel.
Ja, die sahen so ähnlich aus, so eine Trikots ja wie damals auch das Telekom-Radteam mit Jan Ulrich und so. Und da hatte ich dann irgendwie so ein Connect. Mhm. Und da habe ich die mal so ein, zwei Jahre verfolgt, liefen immer in DSF. Und die hatten so hinten einen zentralen, wie nennt man den Aufbauspieler, oder? Nennt man das so?
In Guard, ja.
Da hatten die einen, aber fällt mir nicht mehr ein, wie der hieß. Egal.
Demirel, so, war das der?
Nee, Marvin oder so.
Marvin Duksch.
Mit US-Wurzeln, glaube ich, aber bin mir nicht mehr
keine
sicher.
Keine Ahnung.
So, du willst von mir jetzt wissen, wer ist denn so die Mannschaft in Europa im Basketball?
Ja.
Boah, das ist schwer. Ich weiß, dass Deutschland mittlerweile gar nicht mehr so schlecht ist.
Weltmeister amtierend.
Weiß ja auch den, ist das so?
Ja.
Weltmeister, weil wir den Schröder, heißt er?
Unter anderem.
Ham? Ja. Vorname, weiß ich aber nicht. Schröder? Dennis Schröder. Das heißt, Deutschland gehört zu den Favoritenkreisen. Frankreich würde ich dazu zählen und die Spanier. Das wäre so mein Gefühl.
Ja, gar nicht so schlecht. Also wer als Top-Favorit mit auch dem aktuellen MVP der NBA gilt, ist Serbien. Die waren auch gegen uns in der Weltmeisterschaft im Finale. Es war ein absoluter Krimi damals. Es gab ein Vorbereitungsturnier, wo auch die Türkei gezeigt hat, die haben jetzt die Serben geschlagen auch in der Gruppenphase noch gestern, glaube ich. Also absolut ein cooles Format. Der europäische Basketball lebt. Wir haben richtig, richtig gute Spieler.
Gibt es einen Grund dafür, warum die Serben da so hervorstechen?
Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich glaube, dass das da halt mitunter Nationalsport ist. Die hatten in den 90ern einen, der schon in der NBA gespielt hat. Und ich glaube, wenn du da halt so einen hervor- oder herausstechenden Player hast, so wie zum Beispiel jetzt auch Slowenien, absolut kleines Land, aber spielt auch immer relativ gut und vorne mit durch den Luka Doncic Und da siehst du halt mal, wie so ein Superstar halt einfach auch polarisieren und mitziehen kann.
Ja.
Und wie gesagt, mit Jokic, aber auch anderen echten Topstars sind die brutal besetzt, auch schon seit Jahren. Und Frankreich, Italien, Spanien, das war eher vor 10 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, dass die so ihren Peak hatten. Naja, auf jeden Fall wirklich Werbung hier an der Stelle. Schaut es euch an. Die Deutschen haben jedes Vorrundenspiel absolut dominiert, auch gegen Finnland, den Gastgeber. Es macht einfach nur Spaß. Und ja, ich glaube, dass das eine ganz, ganz coole Geschichte ist. Und ich freue mich, dass Basketball da in Deutschland auch nochmal einen größeren Stellenwert hat. Genau.
Ich werde es versuchen zu schauen. Aber das wolltest du jetzt einfach nur droppen, das Thema. Da gibt es nichts zu diskutieren. Du wolltest von mir einfach mal nur wissen, wen ich so zu den Favoriten zähle, ne?
Genau, ich wollte darauf aufmerksam machen. Ich glaube, wir brauchen da jetzt nichts aufmachen an Diskussionsthema, weil ich würde viel lieber mit dir darüber diskutieren. Neben den US Open, wo leider Zverev auch wieder ausgeschieden ist, dominiert die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste und das ist?
Andre Agassi.
Genau. Wenn wir 15 Jahre zurückspulen, Jannik Sinner. Ein Südtiroler, italienisch oder spielt unter italienischer Flagge. Und da gab es, und das zieht sich leider immer noch so ein bisschen, finde ich, durch, gab es vor letztem Jahr mal einen kleinen Eklat. Und zwar ist er bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Er hat gesagt, sein Physio hat ihm da irgendwie eine Creme mal irgendwo drauf geschmiert, die dafür verantwortlich gewesen wäre, aber das heftet ihm wirklich nach. Und irgendwie auch erst seit der Zeit ist er nicht unangefochten, aber schon wirklich stabil Nummer 1. Und jetzt deine oder meine Frage in deine Richtung, Doping im Sport.
Absolut gut.
Absolut gut.
Nee, Doping im Sport, boah, also was willst du von mir wissen?
Empfehlung, welchen Sportarten oder? Am meisten gedopt wird, wo es vielleicht auch vertuscht wird? Wie ist das, wie schätzt du das im Fußball ein? Wie ist das in anderen Sportarten? Es gab zum Beispiel ja auch mal den Aufruf, dass unter anderem bei so Mr. Olympia-Wahlen oder ich glaube auch im Radsport einfach zwei verschiedene Disziplinen oder Unterarten, naja. Dann eine hier, ja, wir dopen alle und die andere ohne, alle nur Naturals. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
Also ich bin in diesem Thema gar nicht drin, muss ich vorneweg sagen. Im Fußball war das zum Glück nie ein großes Thema. Es gab zwar immer wieder mal irgendwelche Fälle, wo, ähnlich wie du gerade beschrieben hast, wo halt durch irgendwelche Umstände dann rauskam, hey, da gab es irgendeine Substanz im Körper, die da nicht da sein darf. Aber ansonsten habe ich da mit wirklich keine großen Berührungspunkte. Klar, so meine Vermutung wäre die Sportarten, wo du wirklich monoton bist und dich monoton bewegst, sprich eben zum Beispiel auf dem Rad oder auch beim Ausdauerlauf, ne? wo du jetzt, sagen wir mal, dich nur auf das konzentrierst, was eben die Sportart auszeichnet, ne? Beim Radfahren, deine Beine bewegen, die entsprechende Körperhaltung dazu und so weiter. Ich glaube, dass solche Sportarten gefährdeter sind, bin aber auch nicht jetzt so irgendwie sportmedizinisch unterwegs, dass ich behaupten könnte, ja, im Fußball kannst du nicht dopen. Ich glaube, da geht's genauso. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass so viele Leute auch durch diese Skandale im Radsport und so weiter auch gar nicht mehr so wirklich Bock drauf haben auf dieses Thema, um sich darüber Gedanken zu machen, weil ich glaube, alle konnten sich mal drauf einigen, ja, dopen ist scheiße, so, und dann hat jemand gedopt und dann wurde der sozusagen geächtet und die Titel wurden abgekannt und so weiter, Jan Ullrich etc. Aber dann gab es ja danach dann ganz viele Debatten und Diskussionen. Ja, eigentlich machen es doch alle. Wie schlimm ist, hat er jetzt denn eigentlich gedopt? Ist es nicht fast schon was, das eigentlich erlaubt sein müsste und so fort? Und ich glaube, es tun sich ganz viele einfach nur Sportfans schwer, da überhaupt noch eine Einordnung vornehmen zu können und zu sagen, okay, ist es jetzt richtig? Ist es nachvollziehbar? Ist es falsch? Und ich glaube, deswegen hast du so einen allgemeinen Zustand, dass man sagt, boah, ey, pff, schwieriges Thema, keine Lust drüber zu diskutieren. Ich glaube, das ist so gerade so der Zustand, den viele haben, den auch ich ehrlich gesagt habe.
Ja, sehe ich, kann ich auf jeden Fall mitgehen, den Punkt. Aber wenn wir bei Spritzen sind, oh Gott, wer ja eine sehr große Finanzspritze bekommen hat,
ja,
ist mein Verein, der VfB.
Oh ja.
Und zwar hat es ja umgerechnet um die 90 Millionen Euro.
Wollte Messi.
Boni für unseren, ja, Starstürmer Wollte Messi von Newcastle United.
Von Stolpermade zu Wollte Messi. Ja. Das war die Entwicklung innerhalb von irgendwie 8 Monaten.
Ja, also ein wahnsinnig gutes Geschäft für VfB.
Ja.
Du als FC Bayern-Fan warst ja teilweise auch involviert, sage ich jetzt mal, in den Transfer. Durch zum Beispiel Angebote von eurem Chef.
Ich mag das immer, wie du große Wörter dafür benutzt. Ich war involviert, ja, richtig. Ja, aber ich habe es verfolgt, richtig.
Emotional involviert.
Ja.
Und jetzt würde mich das mal A interessieren, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Ich kann dir meine Sicht schon mal geben. Er hat jetzt endlich mal ein Statement auch veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf seinem Instagram-Account, was für mich sehr versöhnlich war.
Habe ich nicht gesehen, ne?
Ja, wo er sich halt so ein bisschen erklärt, aber wirklich jetzt auch in authentischen Worten, warum er sich halt für den Wechsel entschieden hat, war ja dann doch auch oder ist avanciert so ein bisschen zum Publikumsliebling oder einer der Publikumslieblinge.
Er war halt gut, so.
Ja, und hat halt natürlich dann mit dem DFB-Pokal oder im DFB-Pokal da auch abgeliefert, auch so vom Standing her. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar mal gesagt hat, bevor ich mir Premier League anschaue, schaue ich mir dritte Liga an. Oder irgendwas.
Genau den Punkt wollte ich. Oder bist du fertig mit deiner Argumentation?
Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin jetzt sehr versöhnt, war aber schon auch ein bisschen aufgebracht, so am Anfang, als ich dann gedacht habe, ja, jetzt will er unbedingt zum FC Bayern, der soll doch erstmal seine U21 Europameisterschaft ordentlich zu Ende spielen, sich darauf konzentrieren. Dann ist es ja nicht durchgegangen, wo ich mir auch gedacht habe, so, pff, also von mir aus hätte der jetzt schon gehen können, nach dem Hin und Her und wie er es gemacht hat. Ist ja dann auch jetzt gewechselt, auch für ein stattliches Geld. Aber ich bin jetzt versöhnt nach den Abschlussworten von ihm. Und jetzt würde es mir mal interessieren, wie du das siehst. Und spann gerne auch nochmal den Bogen zu diesen 90 Millionen. Weil das ist ja auch ein Thema, wo jeder gerade drüber redet, als Vergleich für Inflation.
Ja.
Früher 90 Millionen für Cristiano Prime. Jetzt für einen Wollte Made, der eine gute Saison oder...
Du nimmst mir alle Punkte weg.
Gespielt hat.
Ja, weil genau, also ich finde dieser Fall Woltemade, was heißt Fall? Er hat ja einfach nur den Verein gewechselt. So.
Ja.
Aber ich finde, der zeigt doch ganz gut, was im Fußball ist und sowohl, sagen wir mal, die verständlichen Sachen als auch die Dinge, die man kritisieren kann. Du hast schon erwähnt, Woltemade geht für 90 Millionen nach Newcastle. Ist er das in unserem Verständnis nach wert? Ich würde sagen, nein. Und wenn du die deutschen Fußballfans fragst, würden wahrscheinlich auch 99% sagen, nee, auf keinen Fall. Der ist vielleicht 50 Millionen wert, vielleicht 40, vielleicht 60, aber auf gar keinen Fall irgendwie 90. Trotzdem passiert es, und das ist ja auch das, was wir vor ein paar Folgen mal besprochen hatten. Ich habe da überhaupt keinen Stress damit, weil das ist einfach nur Inflation. Du hast gerade gesagt, Ronaldo in seiner Prime ist gewechselt für 90 Millionen von Manchester zu Real Madrid. Und jetzt wechselt halt Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle. Das ist aber einfach so. So, inzwischen ist halt im Markt wahrscheinlich das Dreifache, Vierfache an Geld. Und dass sich das auf die Transfersummen umlegt, dass Newcastle mit Woltemade auch irgendwo ein Outcome sieht, der diese 90 Millionen rechtfertigt. Das, sagen wir mal, rechtfertigt oder das erklärt das alles. Von dem her bin ich da komplett d'accord damit. Und die andere Seite ist ja sozusagen die, dass man ihn direkt dafür kritisiert, also den Spieler. Und da muss ich sagen, das zeigt aber auch wieder das, was halt im Fußball los ist. Ich habe nämlich von ihm einen Podcast gehört, vor 4-5 Monaten gewesen sein, wo er genau das sagt, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass er so ein Kind der Bundesliga ist, weil sein Vater war eh schon immer VfB-Fan, obwohl sie aus dem Norden kommen, deswegen passt es gerade so gut. Er ist dann auch direkt, ich glaube, bei Elversberg hat er gespielt, hat er noch gesagt, wenn er privat Fußball schaut, dann lieber Dritte Liga Deutschland als irgendwelche ausländischen Ligen und so weiter und so fort. Ich habe das dem auch wirklich geglaubt, ja. Und in diesem Podcast hast du auch wirklich gemerkt, das ist ein cleverer, gut erzogener Junge, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist einfach ein Typ. Und auf der anderen Seite wirft er jetzt sozusagen alles irgendwo über den Haufen. Hat dem FC Bayern zugesagt, wollte unbedingt zum FC Bayern. Aber jetzt winkt das Geld und er geht zu Newcastle. Ist das irgendwo, sagen wir mal, kritisch? Ja, weil er hat halt vor ein paar Monaten noch was komplett anderes erzählt. Ist es nachvollziehbar? Ja, weil halt auch da so viel Kohle drinsteckt. Ja? Der bekommt jetzt 8, 9 Millionen bei Newcastle und in Stuttgart hätte er 1,5 verdient. Manu, wenn ich dir jetzt sage, so, du kannst hier nach England zu einem Arbeitgeber wechseln, lass es 3 Jahre sein, der dir das 7-fache oder zumindest das 5- oder 6-fache von deinem aktuellen Gehalt bezahlt. Du würdest sofort sagen, und ich auch, ja, das machen wir. Und deine Family würde auch sagen, klingt super, müssen wir jetzt ausnutzen die nächsten 3 Jahre. Von dem her, man kann darüber diskutieren, man kann es kritisieren, es ist einfach so, wie es ist.
Man darf ja auch nicht vergessen, letztes Jahr war er nicht für die Champions League.
Ja.
Im
Kader. Sag ja, von Stolpermade zu Voltemade.
Ja. Und hat halt gesagt, ich glaube damals schon so, ja gut, dann spiele ich halt nächstes Jahr Champions League. Wahrscheinlich war es damals eher so gedacht, ja gut, dann mit dem VfB erreichen wir das nochmal. Aber ich glaube schon auch, dass natürlich der sportliche Ehrgeiz da im Vordergrund steht. Ich finde es nur auch nochmal, auch zum Beispiel so ein Waldemar Anton dann bei uns, also bei VfB zurück.
Aber ganz kurz, ich muss da nochmal mit dir diskutieren, sorry. Ich glaube eben nicht, dass der sportliche Ehrgeiz da im Vordergrund steht. Sonst gehst du nicht zu Newcastle, die 5. oder 6. sind in der Premier League. Also, und ich glaube auch nicht mal Champions League spielen,
doch,
ich weiß es nicht genau, spielen die Champions League.
Ja, okay. Die haben doch jetzt auch den Isak.
Ja, aber es ist doch klar, dass du jetzt mit Newcastle, sag mal, ich räume jetzt.
Premier League und Champions League, also das Sportliche ist da schon auch.
Ja, aber mit dem VfB kannst du auch oben mitspielen. Oder du bestehst halt auf den Wechsel zum FC Bayern im nächsten Jahr, dann kannst du definitiv um die deutsche Meisterschaft spielen, kannst definitiv um die Champions League spielen. Also, ich glaube, da ging es um das Geld. Und um jetzt mit 23 einen guten Vertrag zu unterschreiben und in einer guten Situation zu sein, weil du von dort dann vielleicht auch wieder zu anderen Vereinen kannst, wo du nochmal ein bisschen mehr verdienst.
Ja.
Kann anders sein, aber ich glaube es nicht. Und ich mache
also
es das auch gar nicht zum Vorwurf.
Natürlich wird das Monetäre im Vordergrund stehen. Wird es auch, also alles andere wäre ja komisch. Der weiß, was für einen Marktwert er hat und verdient aber 1,5 Millionen.
Ja.
Also keine Ahnung.
Ja, ja.
Andere verdienen wahrscheinlich, über die gerade nicht so viel geredet wird, irgendwie 15 in anderen Ligen. Von dem her, nee, alles gut, bin fein damit. Wir haben ja sowieso auch schon wieder gute Schnapper gemacht. Die will ich jetzt nicht auch noch weiter irgendwie diskutieren mit dir. Danke aber für deine Einschätzung. Würde aber gerne zur nächsten Rubrik auch schon übergehen, unser Diskussionsthema der Woche. Und du hast da was vorbereitet.
Was vorbereitet ist, ich sag ja, du benutzt große Wörter, immer wenn es um mich geht. Das erhöht den Druck. Nein, es gibt ja gerade die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Beziehungsweise, ich glaube, korrekt ausgedrückt ist es sogar so, dass die Wehrpflicht nicht abgeschafft wurde in Deutschland, sondern ausgesetzt. Ja, gibt es ja auch einen entsprechenden Paragraf dafür. Also, die ist nur ausgesetzt, die Wehrpflicht. Und jetzt geht es darum, 18-, 19-Jährige wieder in die Wehrpflicht zu holen. Bedeutet ganz konkret, vergleichbar mit früher, Männer zwischen, wie gesagt, 18 und 19 werden einberufen, können zwar verweigern, gibt es aber die Möglichkeit von einem Zivildienst, sind aber dann, ich weiß gar nicht, also ich hatte tatsächlich das Schweineglück, ich wurde nicht einberufen, weil das bei mir dann vorbei war, ja, 1 oder 2 Jahre vorher. Oder ich glaube sogar im ersten Jahr, ist ja egal. Das heißt, ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber was ist denn deine Meinung? Ist es richtig, das zu tun, oder ist es das total Falsche?
Ich muss mich ein bisschen sortieren, weil für mich, also dass ich das Ganze nicht emotional, sondern rational betrachte. Aber ich glaube trotzdem, dass ich auf den gleichen Nenner kommen würde. Bei mir war es tatsächlich so, ich wurde noch mit 9 Monaten eingezogen, war dann aber die letzte Charge oder der letzte Jahrgang, wie auch immer man das nennen will, die dann 3 Monate Grundausbildung hatten.
Ja.
Danach ist es auf 2 Monate Grundausbildung und nochmal 4 in der Stammeinheit runtergerechnet worden. Also ich bin mit 9 das sozusagen
reingekommen. War 2000, wie viel?
2010. Juni 2010. Okay. Juni oder Juli 2010. Und für mich war damals schon klar, dass ich es länger machen will, weil ich so ein bisschen dann auch gedacht habe, wenn ich schon mache, dann will ich auch die Zeit zwischen dem Wehrdienst und Studium überbrücken, damit ich da nicht zu eine große Lücke habe und ein bisschen noch Geld verdienen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich fand es für mich sehr, sehr gewinnbringend. Also allein in sportlicher Hinsicht, gerade so den Anfang, was so die Belastung angeht, was dieses bei mir Ordnungsgefühl auch angeht, aber vor allem aus sportlicher Hinsicht, was wir oder was man da in der Zeit so geleistet hat und über sich selbst gelernt hat, was eigentlich Grenzen sind, körperlicher Natur und wie schnell du die überwinden kannst, fand ich schon richtig, richtig gut. Deswegen, ich würde dafür plädieren. Ich fand es eine für mich sehr gewinnbringende Zeit. Ich hatte damals auch, das weiß ich noch, sehr, sehr lange überlegt, weil ich mich halt sozial, hier Psychologie oder sozialwesenmäßig auch sehr interessiert habe, ob ich nicht einen Zivi-Dienst mache. Hab dann aber von vielen gehört, ja, ach, ist alles voll chillig und hier ein bisschen rumfahren für irgendwie eine Institution oder sowas. Und finde ich auch richtig gut, also dass du da halt das erste Mal so ein bisschen irgendwie auch Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit hast, Zivildienst oder halt eben dann Wehrdienst. Also ich würde es genauso wie damals machen, nur vielleicht sogar mit der freien Entscheidung, ohne dass jetzt eine Ausmusterung mit irgendwelchen ausgedachten Gründen vorgeschoben werden muss. Aber eines, dass man halt eines macht, so einen Zivildienst ja. Oder dann eben ja, eine Grundausbildung bei der Bundeswehr genießt.
Ja, jetzt klingst du ja so habe ich es jetzt verstanden, als hättest du es damals auch wirklich gern gemacht.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, die meisten jungen Leute sehen das so, wie ich das auch damals gesehen habe, dass ich da eigentlich keinen Bock drauf habe oder hatte. Ja, also ich war heilfroh und ich kann auch wirklich jeden jungen Mensch verstehen, der sagt, boah, mich da aus meiner Lebensplanung zu reißen oder sie zumindest krass zu beeinträchtigen, in einem Alter, wo du gerade auch gewisse Möglichkeiten dann langsam hast mit Führerschein etc., vielleicht auch in einer anderen Stadt zu wohnen und so weiter, na, also einfach erwachsen zu werden, dann wirklich vorgegeben zu bekommen, boah, jetzt musst du für eine Zeit X in irgendeine Kaserne oder was weiß ich, dass sich da Leute schwer damit tun, das also glaube ich sofort und würde ich mich auch. Ich sehe es halt, oder ich verstehe halt die politischen Gründe. Also ich gehe jetzt mal weg von deinem Gedanken, dass du sagst, es ist auch irgendwo, sagen wir mal, persönlichkeitsfördernd und tut einfach gut, sowas zu tun oder, sagen wir mal, der Gesellschaft in irgendeiner Form was zu geben dadurch, sondern einfach so von der Notwendigkeit her. Also es gibt ja einfach, das ist ja, da können sich ja auch alle drauf einigen, eine andere nationale Lage, ne? Die NATO-Außengrenzen müssen geschützt werden und Deutschland muss seinen Beitrag leisten. Die Landesgrenzen oder die Bundesgrenzen werden in Zukunft anders geschützt. Ich glaube, auch da spielt die Bundeswehr eine Rolle. Bedrohungslage hat sich verändert durch Ukraine-Krieg etc. So, also dass die Bundeswehr, ja, und zudem haben wir halt eine Bundeswehr, die keine ist. So. Und der Kerngedanke liegt ja, so habe ich es verstanden, drin, junge Leute bei der Bundeswehr auszubilden. Aber weniger, damit die wirklich in dem Moment, wo sie dann bei der Bundeswehr sind, das Land verteidigen können. Natürlich in der Theorie auch das. Aber um in den nächsten 4, 5, 6 Jahren genug Reservisten aufzubauen, um sozusagen, na, also das ist mein Verständnis, Gefahren irgendwo einer Abschreckung entgegengeben zu können. Also sagen kann, Deutschland kann sofort, wenn sie angegriffen werden, 500.000, 800.000 Reservisten aufrufen, die alle an der Waffe ausgebildet sind, die alle wissen, so und so funktioniert's. Ja, das kann ich überhaupt nicht, beispielsweise. Ich glaube, das ist ja der Beweggrund. Und den finde ich, so blöd er ist, so nervig er ist und so dumm er auch klingt im Jahr 2025, aber den finde ich halt irgendwo nachvollziehbar.
Ja, jein. Also ich weiß, ich kann mich damals auch an die Diskussion erinnern, dann noch aus der Sicht von dem ganzen Bundeswehr, ja, Obersten, Leutnant, wie sie da über die Situation damals immer aufgeklärt hatten, warum wir jetzt nur noch 6 anstatt 9 Monate sind und warum das, glaube ich, dann auch 2 Klassen, Stufen, wie auch immer, Jahrgänge, nach uns komplett eingestampft wird. Und damals war es ja so, die Rate von denen, die da halt eingezogen werden und das Abschließen, alleine schon mal die Grundausbildung, und wir reden hier nicht von Navy Seals oder sowas, sondern von einer ganz normalen Ausbildung halt bei der Deutschen Bundeswehr,
ja,
waren damals, glaube ich, schon so 50-50 oder zwei Drittel, ein Drittel, also relativ viele, die halt anfangen, du hast die ganzen Kosten dann, du brauchst ja auch Ausbilder etc. Und dann nochmal ein geringerer Anteil, der sich dann halt irgendwann mal dazu entscheidet, für einen sogenannten Soldat auf Zeit. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, ob das immer noch so gehandhabt ist, aber damals konntest du halt entweder als freiwilliger Wehrdienstleistender, das war steuerlich für dich besser,
ja,
oder halt dann dich bewerben als Soldat auf Zeit. Es gab SAZ 4, 8, 12, keine Ahnung, ich glaube, jetzt gibt es auch noch längere. Also die sind dann auch immer zeitlich begrenzt wirklich auf eine Position und Stelle. Und damals war es halt so, hey, diese Kosten stehen in gar keinem Verhältnis, dass wir halt irgendwie da Beherbergung, Ausbildung, genau, etc. für so viele oder wenige Leute machen.
Aber weil die politische Situation natürlich auch eine total andere war, ne?
Lukas, drück mir ein Gewehr oder eine Pistole in die Hand, du müsstest trotzdem genau nochmal wie damals mir wahrscheinlich wieder alles erklären, wie ich das Ding im Ernstfall auseinanderbaue. Ich müsste genauso wie du wahrscheinlich dann nochmal an den Schießstand. Klar, ich habe eine Grundausbildung und ich bin jetzt auch kein Reservist, der das einmal im Jahr irgendwie dann wieder,
ja,
alles in meinen Kopf ruft, aber das müsste ja dann auch irgendwo erfolgen, dass man halt eine hohe Anzahl an Reservisten hat etc.
Ja.
Deswegen, ich glaube, also ich finde es auch, wie gesagt, nicht schlecht. Ich finde es auch aus persönlicher oder gesellschaftlicher Sicht, dass man Zivildienst oder halt für die, die sich das vorstellen können, eine Wehrpflicht wieder einführt. Auch aus persönlicher Sicht, wenn ich jetzt überlege, es gibt ganz, ganz viele jüngere Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ja, was macht ihr nach der Schule? Ja, erstmal ein Jahr chillen, Gastro, rumreisen, ja, genau, was weiß ich was. Weil sie halt auch diesen schulischen Druck einfach mal ein bisschen sinken lassen wollen,
ja,
und dann halt nicht überstürzt schon ins Nächste gehen wollen, wo sie sich frühzeitig irgendwie festlegen, was sie jetzt studieren und dann arbeiten wollen den Rest des Lebens.
Ja.
Und ich finde da so ein Jahr Auszeit auch gar nicht schlecht. Und warum dann nicht halt irgendwie, also bei der Bundeswehr schaltest du auf jeden Fall den Kopf ab. So.
Total,
da
total.
Ist halt wirklich Sport, 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 aber jetzt irgendwie großartig komplexes Denken zu fördern, so ist es nicht. Ich glaube eher, dass das Problem darin liegt, dass die Bundeswehr das Problem hat, dass sie einfach keinen guten Ruf nach wie vor in der Gesellschaft hat.
Ja.
Also wenn du es mal mit USA vergleichst, ich,
ja,
glaube, mit der größte Arbeitgeber, wird super angesehen. Als Soldat hast du da, glaube ich, Zugriff auf den öffentlichen Verkehr, kannst überall umsonst fahren, fliegen, kriegst die besten Plätze, kannst in Stadien rein etc. Und da wirst du ganz, ganz anders angesehen als hier. Und dementsprechend auch so diese Attraktivität. Ich glaube, die Bundeswehr hat ultra viel Geld rein investiert in so Kampagnen, hier Bundeswehr, dein Arbeitgeber, vielfältig, blablabla, ja, bla, bla, ja, und so, also fast schon wie die Deutsche Bahn, aber es macht den Beruf halt auch nicht attraktiver, wenn du sonst immer mitbekommst, dass die kein Geld für gar nichts haben.
Ja.
So, und da, glaube ich, liegt so das Problem, A, das gesellschaftlicher ein bisschen, ja, hervorzuheben, warum das vielleicht jetzt nicht, oder warum es benötigt wird und warum nicht alle Soldaten irgendwie Arschlöcher oder keine Ahnung was sind.
Ja.
Klar, dann kommt es natürlich auch immer zu solchen Sachen, dass da ein Video auftaucht, wo irgendwelche Nazi-Parolen gesungen werden. Das hilft natürlich auch nicht, aber...
Ja, hilft nicht.
Das ist so meine Einschätzung. Ich würde es persönlich empfehlen, wie das gesellschaftlich aussieht. Kann ich dir nicht sagen, ob das helfen würde.
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin beim Image mit dabei. Ich glaube nur, wir haben so die Gewohnheit in Deutschland oder generell in den Industriestaaten, jede Entscheidung, jede Debatte danach zu bewerten, ob wir da jetzt Lust drauf haben oder ob es einem gut tut oder nicht gut tut oder wie auch immer. Manchmal gibt es für Dinge einfach eine Notwendigkeit. Und du hast jetzt quasi das Image nach innen angesprochen. Die hat die Bundeswehr kein gutes Image. Und ich verstehe aber sozusagen, dass es im Kern ja um das Image nach außen geht, wenn es um die Wehrfähigkeit geht. Ja. Und es ist leider so in der Welt, und das Gefühl habe ich einfach, dass du, wenn du so eine wichtige Nation wirtschaftlich gesehen bist wie Deutschland, du aber nicht verteidigungsfähig bist, du immer wieder an den Punkt kommst, dass halt irgendwelche Verrückten, irgendwelche Machthaber da sind, die genau das ausnutzen. und du halt dort dann irgendwo eine Schwachstelle hast, weil du immer sagen musst, in der Theorie können wir uns nicht selbst verteidigen, in der Theorie müssen wir uns den NATO-Staaten unterordnen oder den USA oder wie auch immer. Und deswegen glaube ich, hast du keine andere Wahl als, ja, was das betrifft, aufzurüsten.
Wer Frieden will, sollte für den Krieg rüsten.
Exakt, oder wie unser Bundeskanzler ja auch sagt, wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Ich glaube, so war das sinngemäß. Aber dann sind wir uns ja einig, Manuel. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage der Woche stellen. Ist das okay?
Freue mich drauf. Raus.
Und zwar, wenn du jetzt mal deine oder auf deine bisher getroffenen Entscheidungen zurückblickst. Und ich meine jetzt keine Alltagsentscheidungen, so keine Ahnung, ziehe ich die Hose an oder die, sondern die wirklich wichtigen Entscheidungen, die dein Leben auch in einer gewissen Weise dann beeinflusst haben. Und du würdest eine Quote vergeben müssen, so nach dem Motto, so und so viel Prozent waren richtige Entscheidungen und so viel Prozent waren falsche Entscheidungen in deinem Leben. Wie schätzt du es ein? Also wie sähe deine Quote richtig falsch oder vielleicht auch irgendwas zwischendrin aus?
Boah, schwierig. Ich glaube, jetzt um eine Zahl zu nennen, vielleicht so, wenn man es unemotional betrachtet, 70-30, 80-20, aber im positiven Sinne. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch bringen, ich weiß zum Beispiel, ich habe mich damals fürs Ingenieurstudium beworben, habe aber danach irgendwie immer alles oder die ersten Semester komplett alles verkackt. Und da hätte man sich ja fragen können, okay, war es die richtige Entscheidung? Und wenn man das wirklich mal ehrlich wahrscheinlich sortiert hätte, hätte man gesagt, auf den ersten Blick, nein. Ich habe mich da jahrelang irgendwie gefühlt auch gequält. Und das ist ja schon auch was so Grundstein auch irgendwo ja für einen Werdegang legt. Ich muss aber sagen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht die richtige Zeit war, die richtige Entscheidung war, war es jetzt in der Retrospektive aber alles richtig gemacht. Weil sonst hätte ich ja gar nicht das Leben, was ich jetzt führe. Und weil ich echt auch mit dem zufrieden bin, würde ich es, glaube ich, generell auch so sehen, dass selbst vielleicht auf den ersten Blick falsche Entscheidungen trotzdem mit einer positiven Einstellung und einem Optimismus wiederum zu was Gutem und Positivem führen und dementsprechend vielleicht auch so ein Gleichgewicht darstellen und genauso wichtig sind wie auf den ersten Blick richtige Entscheidungen.
Total, und deine Einschätzung freut mich jetzt sehr, weil ich wollte tatsächlich ein bisschen darauf hinaus. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich mich auf die Frage einstellen konnte und schon mir ein bisschen Gedanken machen konnte. Und ich kam zu dem genau gleichen Ergebnis wie du. Ich würde es sogar noch ein bisschen krasser runterbrechen, nämlich, dass ich, also natürlich trifft man falsche Entscheidungen, das ist doch klar, offensichtlich. Vielleicht treffen die einen ein paar mehr falsche Entscheidungen, die anderen ein paar weniger. Manche sind vielleicht auch besser beraten als andere. Das mag alles sein. Aber im Endeffekt, genauso wie du sagst, gibt es irgendwie so ein Gleichgewicht, das sich immer wieder herstellt. Und deswegen komme ich zu der These, und da bin ich mal gespannt, ob du mir da auch recht gibst, dass es viel wichtiger ist, Entscheidungen zu treffen, als dass sie jetzt richtig oder falsch sind. Weil das waren dann auch die Punkte, über die ich mir dann Gedanken gemacht habe. Es gibt ja manchmal Themen, die schiebt man so vor sich her, die man vielleicht nie final entschieden hat. Es gibt ja ganz viele Leute, die vielleicht, oder auch ich habe wahrscheinlich diese Sachen, sich Gedanken machen, boah, das hätte ich doch oder das habe ich mir doch immer vorgenommen zu machen, jetzt habe ich es nicht gemacht oder das würde ich heute vielleicht sein lassen oder nicht sein lassen. Und das ist ja alles gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist immer nur, befinde ich mich in dieser Frage noch irgendwo im Entscheidungsprozess oder habe ich es irgendwann mal entschieden? Habe ich irgendwann mal entschieden, ich mache das jetzt oder ich mache das nicht oder ich mache A oder ich mache B? Und ich bin immer wieder zu dem Entschluss gekommen, wenn ich mich zu irgendwas mal entschlossen habe und entschieden habe, sei es dann, oder egal, ob es gut geworden ist oder nicht so gut, hat es immer zu was Gutem geführt. Und die Sachen, die man so herschiebt, vor sich herschiebt, und wo man sagt, okay, das muss ich mal noch irgendwann für mich entscheiden, das sind dann meist die Dinge, die einem irgendwie nichts bringen. Siehst du das so?
Voll. Also würde ich voll mitgehen. Ich finde zum Beispiel, dass das auch bei mir extrem was mit meiner Laune zum Beispiel auch macht. Also das Wohlbefinden, wenn ich einfach schon 3-4 Entscheidungen getroffen habe, bin ich in einem ganz anderen Energielevel, als wenn ich jetzt halt irgendwas vor mir herschiebe. So prokrastinationsmäßig. Und ergänzend dazu, glaube ich, ist es genauso wichtig, auch Kleinigkeiten aber zu erledigen und zu machen. Die geben einem genauso ein gutes Gefühl und bestärken dann vielleicht auch drin, weil du dann schon in diese Energie reinkommst, Entscheidungen zu treffen. Weil ich finde es echt auch, ich kenne Leute, die tun sich so schwer mit den kleinsten Entscheidungen wie, was essen wir, wo gehen wir was essen und sich da wirklich verkopfen, anstatt einfach mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, so machen wir das jetzt.
Genau, einmal das, also wenn man sich schon mit der Entscheidung an sich schwer tut, das ist, glaube ich, das erste Problem. Und das zweite Problem, wo ich mich auch immer selbst, sagen wir mal, trainieren muss oder ja, schaue, dass ich das nicht mache, ist dann mit Entscheidungen hadern. Ja, so zurückblicken, boah, hätte ich das vielleicht anders gemacht oder anders entschieden. Das hilft ja genauso wenig. Also ich glaube, ja. Entscheidungen treffen und dann auch mit der Entscheidung leben, sie anzunehmen, egal welche Auswirkungen sie jetzt hat. Ich glaube, das ist ein guter Plan.
Absolut.
Manu, vielen Dank. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Aber traditionell, Manu, hast du noch Raum für die letzten Worte?
Und wie immer sage ich nur, wir sind raus und bis zum nächsten Mal. Brrr.